NZZ-Akzent. Sascha, das ist wohl die schlimmste Nachricht, die eine Mutter erfahren kann.
Ja, es ist der absolute Albtraum. Es ist unvorstellbar. Man muss sich vorstellen, die Polizei klingelt. Wir sind in Spanien, wir sind in den Tagen kurz nach Weihnachten 2014. Die Polizei klingelt und sagt, wir haben Ihnen etwas Trauriges zu berichten. Und da erfährt Katja Faber vom Tod ihres Sohnes. Alex stirbt 1000 Kilometer von ihr entfernt in Zürich, in einer Villa an der Zürcher Goldküste. Ein brutaler Mord, der weltweit Schlagzeilen macht. Die Polizei findet den Sohn auf dem Wohnzimmerboden, sein Gesicht zertrümmert. Am Ende eines langen Kampfes wurde ihm eine Kerze in den Rachen gerammt. Der Sohn von Katja Faber, Alex, wurde 23 Jahre alt.
Vor 9 Jahren wurde Katja Fabers Sohn auf brutale Art ermordet. Wie sie sich ins Leben zurückkämpft, erzählt Reporter Sascha Battiani. Ich bin Marlin Müller. Sascha, du hast also Katja Faber getroffen.
Genau, ich traf sie in Andalusien, zwar im Oktober 2023. Und dieser Ort, diese Farm, sie nennt sie La Bonita, ist ein sehr, sehr friedlicher Ort, eine Art Rückzugsort, ein Ort der Heilung, so wird er beschrieben.
It's hot today, yeah?
This is all yours.
Yeah, that's the gate.
That's the gate.
I'll show you. You'll get your bearings.
Okay.
Auf mehreren Hektaren findet man da Orangenbäume, Zitronenbäume, Oliven, Granatäpfel, Avocado.
These are my pomegranate trees. And these I didn't buy.
Und sie erzählt mir eigentlich ihre ganze Geschichte. Am Abend setzen wir uns dann zu einer schönen Veranda, setzen wir uns da auf ihre Stühle und hatten stundenlange Gespräche über ihr Leben, über ihre Trauer und natürlich auch über die Tat.
Shall I bring you a glass of water?
Und wie wirkt sie da auf dich, also 9 Jahre nach der Tat?
Sie hat eigentlich gar nichts Verbittertes, was mich überrascht. Sie ist sehr offen, sie ist lustig, sie ist eine lebensfrohe Person.
Spricht Englisch?
Sie spricht Englisch, sie ist in Stäfa aufgewachsen, die Mutter war Spanierin. Sie geht dann aber nach England in die Schule und studiert da. Deshalb ist Englisch wie ihre Muttersprache. So habe ich sie kennengelernt. Also so wie es ihr heute geht, so ging es ihr natürlich nicht immer. Sie sagt, ohne La Bonita wäre sie krepiert. Die Natur hat ihr geholfen.
Also diese Farm ist wirklich so ein Refugium für sie geworden. Was erzählt sie dir? Wie überlebt sie denn die ersten Monate nach dieser furchtbaren Tat an ihrem Sohn?
Also sie erzählt das so, dass sie am Anfang, die ersten Jahre eigentlich, war sie wie am Boden zerstört. Sie sagt, ich wurde vernichtet.
For me, it was actually I really felt as if a part of me had died.
Schlafprobleme, Panikattacken, Atemnot.
Just you can't breathe and the stress on your body physically is just terrible because you every single cell is affected.
Sie hat mir gesagt, dass ein Kind zu verlieren etwas ganz anderes ist als einen Partner, weil sie eine Art Verantwortung hatte für ihren Sohn und ihn nicht schützen konnte. Da ist natürlich dann sehr viel Schuld. Ich war nicht da, als ich hätte da sein sollen. Das führt dazu, dass sie eigentlich wie so ein Geist lebt in einer anderen Welt. Sie kommt nicht aus dem Bett. Freunde von ihr raten ihr doch mal, ins Museum zu gehen oder mach doch mal Pilates und so und gebe mir Ratschläge. Und sie nickt und sagt, ja, ich mach's, aber natürlich macht sie es nicht, weil Pilates ist nicht, was sie braucht, sondern sie braucht natürlich ihren Sohn und sie braucht Zeit, um das alles zu verarbeiten.
Das heißt, sie fühlt sich auch unverstanden vom Umfeld.
Sie fühlt sich unverstanden, genau. Sie wünscht sich manchmal, so sagt sie es, so ein schwarzes Gewand, so wie man das früher trug, in den Dörfern.
Als Trauernde.
Mhm. Als Trauernde, genau. Und zwar als Zeichen, eben in Trauer zu sein und auch als Zeichen, geschont zu werden. Handle with care. Also sie ist eben nicht richtig da und sie ist nicht mehr richtig Mensch.
Aber sie hat ja noch zwei andere Kinder.
Genau, das gehört dazu. Da kommt natürlich auch ein Teil der Schuldgefühle. Was ist mit denen? Weil die haben natürlich, deren Leben geht weiter, während das Leben ihres Bruders zu Ende ging. Und das ist ihr Kampf. Sie kann sehr, sehr lange nicht sagen, dass ihr Sohn tot ist. Sie hat Mühe, das zu sagen. Und so muss man sich diese erste Zeit, diese ersten Jahre vorstellen.
It took me a long time to actually say, he's dead. So, he's dead. I mean, it's just like, oh my God, he's dead. And I kind of like, and I still, I kind of think, no, he's in London. And maybe he's on holiday somewhere.
Und an welchem Punkt spürt sie denn wieder, es hat sich was verändert? Sie findet wieder Tritt, sie kommt aus dieser Schockstarre raus?
Also ich glaube, da ist zum einen dieser Prozess, der beginnt 2017 und geht dann über Jahre. Da wird alles aufgearbeitet und minutiös vor ihr dargelegt, was genau passiert ist. Sie entscheidet sich auch, am Prozess dabei zu sein, jeden Tag, jede Stunde. Und man muss wissen, der Täter, der stammt aus sehr wohlhabenden Kreisen. Die Tat geschah in der Villa der Eltern in der Zürcher Goldküste. Und diese Tat gibt eigentlich Einblick in das Leben der Jeunesse Dorée von Zürich, wenn man das so ausdrücken kann. Naja, das sind junge Männer und Frauen, die sich oft in den Internaten schon kennenlernen und dann ein bisschen unter sich bleiben, die Partys feiern oder für Partys nach Ibiza fliegen, die schnell nach London fliegen, um zu shoppen und so weiter und die eigentlich alles haben, weil sie sich alles leisten können.
So ein Jet-Set-Leben.
Ein Jet-Set-Leben und da kommt, es ist ein bisschen klischiert, aber in diesem Fall ist es wirklich so, da kommen wahnsinnig raue Mengen von Drogen noch ins Spiel. Also im Leben des Täters spielten Drogen eine große, große Rolle. Wir sprechen da vor allem von Ketamin, aber auch von Kokain, das dann auf den verschiedenen Partys genommen wurde. Auch Alex, der Sohn, also das Opfer, auch er nahm Drogen. Er stammt nicht aus demselben Milieu, er ist nicht, gehört nicht zu diesen ganz, ganz Reichen, aber Zürich ist natürlich ein Dorf und er lernt den Täter dann auf Partys kennen und die befreunden sich.
Wie hält Katja Faber, also die Mutter, das aus, wenn sie all diese Details jetzt hört, dieses Umfeld, diese Drogengeschichten? Wie geht sie damit um?
Ja, das sind extrem emotionale Momente. Sie sitzt da in diesem Saal, das Leben und der Tod ihres Sohnes wird vor ihr aufgefächert und es wird darüber verhandelt. Und sie sitzt in unmittelbarer Nähe des Täters. Also sie hat mir das beschrieben, dass sie ihn fast berühren konnte. Ja, sie ist natürlich schockiert. Sie ist schockiert, sie empfindet Abscheu. Aber... Und das hat mich schon erstaunt, sie empfindet keine Wut. Sie empfindet keine Wut darüber, was der Täter ihrem Sohn angetan hat. Eine Wut, die kommt eigentlich erst später, kommt erst im Verlauf des Prozesses, weil sie merkt, dass der Täter alles verdreht, weil er verschiedene Versionen liefert dieses Abends, dieser Nacht, weil der Täter den Sohn anschwärzt, weil sich die Eltern auch nie bei ihr entschuldigen, weil beispielsweise das Gericht von Kosten spricht, die der Täterfamilie auferlegt werden soll, 130.000 Franken, und sie das Geld bis heute nicht gesehen hat. Also da entsteht eine Wut auf das Verhalten eigentlich des Täters nach dieser schrecklichen Tat und eine Wut auf die Familie.
Mhm. Gibt es einen Moment, wo du das Gefühl hattest, aus ihren Erzählungen, ihren Schilderungen, das war ein Schlüsselmoment. Da hat sich während des Prozesses bei ihr etwas grundlegend verändert.
Ja, das glaube ich. Es gibt so einen Moment. Man muss dazu wissen, dass dieser Prozess, der dauert über Jahre. Und erst wurde die Strafe auf 12 Jahre festgelegt. Der Staatsanwalt forderte erst, genau, der Staatsanwalt forderte erst 16. Von dieser Forderung blieben dann noch 12. Und der Familie des Täters, die mit 3 Anwälten antraten, denen gelang es dann, die Strafe auf 3 zu reduzieren. Ui. Sie plädierten auf selbstverschuldete Unzurechnungsfähigkeit. Also man muss sich vorstellen, erst hieß es 16 Jahre, daraus wurden 12 und am Ende waren es noch 3. Und das war der Moment, als Katja Faber dann wie genug hatte und aufstand und auch vielleicht aufwachte und sagte, ich muss jetzt kämpfen. Ich konnte nicht da sein für meinen Sohn an jenem Abend, als es passiert ist, aber ich kann für ihn kämpfen. So findet sie nach all den Jahren einen Weg aus dieser Ohnmacht heraus.
Also Sascha, Katja, die schafft es im Laufe des Gerichtsprozesses aus der Ohnmacht zu kommen. Und was macht sie danach?
Ja, sie hat ja diese Farm. Wir kommen jetzt wieder zurück nach Andalusien. Sie hat ja diese Farm, die ist in den ersten Jahren fast ein bisschen, so habe ich es verstanden, ein bisschen mühsam, also im Sinne von, oh, ich habe ja noch diese Farm und ich habe diese Tiere und ich habe diese Bäume. Aber diese Farm wird dann wirklich zu ihrem Refugium, zu diesem Rückzugsort. Es ist dann, wir sind dann im Lockdown. Sie ist also wie dort parkiert für ein paar Monate. Auch der Prozess, der wurde gestoppt. Und da, so sagt sie, war sie wie gestrandet. Vielleicht zum ersten Mal auch ist da so ein bisschen so eine Ruhe auf einmal in ihrem Kopf. Sie sieht um sich, sie sieht diese Bäume, sie sieht die Natur und beginnt dann zu arbeiten. Also sie pflückt dann Orangen und Zitronen. Sie hat da ein paar Helfer, aber sie macht auch sehr, sehr vieles alleine. Immer wieder mal erkrankt ein Baum an irgendeiner, keine Ahnung, Raupe oder was. Und er lernt dann eigentlich all das.
Also und, Bäuerin fast.
Ja,
sie hat ja auch
ja,
Tiere.
Ja, genau. Und das habe sie extrem geerdet. Sie hat da, ich kann mich an den Satz erinnern, der hat mir Eindruck gemacht. Da sagt sie, ich sah das Gemüse wachsen und ich wuchs mit ihm. Also, das heißt, die Zeit ging vorbei. Sie sah, dass Neues entsteht, dass Schönes entsteht. Sie dachte immer, diese Trauerarbeit, sie komme keinen Zentimeter nach vorne. Aber hier merkt sie, wenn sie dann zurückblickt, dass sie eigentlich ein anderer Mensch jetzt ist als 2014, 2015. Und das alles merkt sie in diesen Monaten, in denen sie da auf dieser Farm verbringt.
Also es ist wie eine neue Phase in dieser Trauerarbeit.
Genau, es ist wie so eine tiefere Verarbeitung dieser Schmerzen durch die Natur, durch die Heilung. Ja. Und ich fand das sehr, sehr eindrücklich und ich habe das eigentlich erst auch richtig verstanden, als ich dort war. Weil sie hat mir das mal vorher kurz erzählt, dass das so passiert ist. Aber als ich dann wirklich dort war, diese Bäume sah, das klingt jetzt alles sehr esoterisch, aber es ist so. Also man läuft da so durch, immer die Sonne im Nacken und kann sich das sehr, sehr gut vorstellen, wie auch ein gewisser Rhythmus der Natur, auch diese Tiere und diese Pflanzen, wie einem das ein wenig beruhigt. Dieser ganze Lärm, dieses ganze Chaos im Kopf, auch die Trauer, der Schmerz, wie sich der langsam senkt. Das habe ich mir sehr gut vorstellen.
Das konntest du dir vorstellen, als du da warst, also selber erlebt auch, dass das so ein Safe Space ist, dass man da zur Ruhe finden könnte.
Genau.
Das kannst du dir vorstellen.
Genau.
Okay.
But just allowing yourself to feel what you have to feel. And it's scary and it's really shit. It's really, really shit. But it's the only way that we can live our life, because if we don't do that, we're living this tiny thing and we have so much potential.
Und sie erzählte mir, dass sich noch etwas verändert hat, und zwar begann sie zu schreiben. Und das ist etwas, was ich persönlich auch sehr gut verstehen kann, diese quasi Katharsis des Schreibens. Also, dass man diesen ganzen Schmerz und diese ganzen Emotionen, die man hat, wenn man die auf Papier bringt, dass es so etwas wie Heilung dann passiert. Und sie schreibt ein Buch über den Mord, ein Buch über ihren Sohn. Sie schreibt aber auch Texte für ein Online-Magazin, das sich an trauernde Eltern wendet. Und sie ist so eine Art Figur geworden in dieser ganzen Trauerwelt, sage ich's mal. Heißt, sie erhält wöchentlich E-Mails trauernder Eltern, die ihre Texte lesen, die ihre Erfahrungen aufsaugen und von ihr lernen wollen, wie man in solchen Situationen umzugehen hat.
Also das heißt, sie inspiriert auch irgendwo. Also sie hat einen Tonfall oder eine Schreibweise, die anspricht,
ja,
andere.
Ja, und sie führt dann Konversationen mit denen. Das sind dann sehr, sehr lange E-Mails oder Telefongespräche. Und dann begann, dass die ersten Trauernden sie besuchten in Andalusien. Mhm. Als ich da war, war niemand da, aber sie zeigte mir Videos von diesen Menschen, die dann Orangen pflücken oder auch einfach nur spazieren in dieser Sonne, oder gibt es so einen leeren Pool, da sitzen die Menschen aus der ganzen Welt, denen das Schlimmste passiert ist.
Das hat auch sehr Schönes. Also sie teilt eigentlich ihren Safe Space, ihr Refugium, ihr Trauerrefugium mit anderen Trauernden.
Ich fand das auch sehr, sehr schön. Mhm. Und ich fand noch etwas sehr schön. Sie erzählte, dass es so eine Art unsichtbares Band gibt zwischen Eltern, denen das passiert ist. Weil alle anderen, Freunde, Bekannte, die geben die sogenannten Ratschläge, die man dann eben nicht hören will, weil sie nicht viel bringen. Und denen, die das auch haben, die geben keine Ratschläge, sondern man versteht sich irgendwie, man versteht sich blind. Und das fand ich schon sehr, sehr berührend, muss ich sagen.
When that person dies, it hurts. And if you can get past the hurt and find that feeling of full love again, then that is what I think grief and what gives an understanding of a being alive is.
Das Problem jetzt ist aber, dass nach all diesen Herausforderungen, die sie hatte, die Rückschläge, auch die Kosten, die Mühsal, das Hin- und Herfliegen und so weiter und so fort, dass jetzt eigentlich die große, große Herausforderung auf sie zukommt, nämlich, dass 2024, also heute, das Jahr ist, in dem der Täter frei ist, der ist seit Januar auf freiem Fuß. Und das hat sie natürlich noch einmal komplett, hat ihr den Boden unter den Füßen weggezogen.
Also 9 Jahre nach dem Mord, nach einem komplizierten Prozess und einem Urteil von 12 Jahren, kommt der Täter frei.
Genau, der war lange im offenen Vollzug. Dann aufgrund guter Führung ließ man ihn dann gehen. Sie wusste, dass dieser Tag oder diese Zeit irgendwann mal kommen wird. Sie hatte sich damit irgendwie theoretisch befasst, aber jetzt gemerkt, okay, jetzt ist es soweit. Und das ist natürlich ein Schock.
Klar. Wie geht sie damit um?
Es ist schwierig, weil beispielsweise, wie wir alle wissen, ist Zürich ein Dorf und sie erhält Fotos von irgendwelchen Leuten, die den Täter in irgendwelchen Restaurants sehen oder auf irgendwelchen Skipisten. Und man muss sich ja vorstellen, sie geht, was weiß ich, an einem Sonntag zu Freunden und dann kommt ein SMS und man sieht den. Und das ist dann natürlich jedes Mal ein Schock, weil für den Täter ein neues Leben beginnt, während das Leben ihres Sohnes zu Ende ist. Was, wenn ich ihn treffen würde? Was, wenn ich ihm zufällig begegnen würde? In der Migros, im Supermarkt, bei den Gemüseregalen. Was wäre dann?
Dem Mörder ins Auge blicken.
Genau. Und das habe ich sie natürlich auch gefragt. Und was würdest du dann sagen? Und sie sagt, sie würde das sagen, was sie schon als junges Mädchen gelernt hat, wenn ihr fremde Männer, wenn sie begrapscht wurde, nämlich es anzusprechen, rauszuschreien. Hallo. Und sie, hallo, das ist der Mörder meines Sohnes, würde sie also über die Gemüseregale schreien.
Was glaubt sie, was würde ihr denn das bringen, wenn sie ihn öffentlich brandmarkt?
Sie will einfach, dass er es nicht vergisst. Sie hat Angst, dass das in Vergessenheit gerät, dass dieser Täter ein neues Leben beginnt und dass man vergisst, was er gemacht hat. Und das will sie verhindern und das sieht sie als eine Art Lebensaufgabe.
Aber gibt es nie einen Moment, wo sie denkt, ich muss das auch mal ad acta legen? Ich muss, klar, meinen Sohn nicht vergessen, sein Andenken würdigen, aber doch irgendwie lernen, loszulassen?
Das hört sie von vielen. Das hört sie von vielen Freunden, die sagen, jetzt reicht's doch auch mal, lass doch mal, mach mal was Neues, ein neues Leben steht an. Aber sie verneint das entschieden und sagt, nein, ich bleibe dabei, das ist meine Geschichte, das ist die Geschichte meines Sohnes. Und jetzt ist sie dabei, wie gesagt, dieses Buch zu schreiben. Sie ist in Verhandlung für Podcasts, sie ist in Verhandlung auch für Filme. Also sie hat auch eine Art Interesse, dass man diese Geschichte behält und dass man sie weitererzählt.
Was verspricht sie sich denn davon?
Ich dachte auch, es sei wie eine Art Rache, aber sie verneint das, sie spürt keine Rache, sondern es ist mehr eine Art Interesse. Interesse an dieser Geschichte, Interesse an, was es bedeutet zu trauern, Interesse, diese Geschichte weiterzuerzählen, in verschiedenen Formaten zu erzählen, überhaupt Interesse am Erzählen. Und deshalb will sie nicht aufhören.
It's a beautiful place. It kind of seemed like a good place to scatter his ashes.
Und dann treffe ich sie ein letztes Mal im Januar 2024, also kürzlich, in St. Moritz auf dem Suvretta-Hang. Sie will mir den Ort zeigen, wo sie damals die Asche ihres toten Sohnes verstreut hat. Wir laufen dann durch den Schnee, wir suchen da diesen Granitblock, diesen Felsen, auf dem sie damals hochgeklettert ist und die Urne aufgeschraubt hat und diese Asche verstreute.
So we stood there. And yeah, we said a couple of words, really. And then I just scattered his ashes into the Hochgebiet from the Engadin.
Und wir reden darüber, wie wichtig eben Rituale in der Trauerarbeit sind, um die Trauer zu bewältigen. Und wie wichtig es auch für Katja Faber ist. Und deshalb kommt sie immer wieder hierher, auf diesen Felsen, um ihren toten Sohn zu gedenken.
Lieber Sascha, vielen Dank für diese Geschichte.
Danke für die Einladung.
Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Nadine Landert. Ich bin Marlin Oehler. Bis bald.